Ihr Lieben, wir lesen weiter in dem Buch Franchezzo, ein Wanderer im Lande der Geister. Franchezzo geht durch viele verschiedene Ebenen. Er wird geprüft, er muss anderen und soll anderen und schließlich darf er anderen Geistern helfen, die irgendwo feststecken in ihrer eigenen Verbohrtheit und durch die Hilfe anderer wieder auf die Knie und dann auf die Beine kommen und weitergehen können. Und das ist vielleicht auch eine der wichtigsten Botschaften, die wir aus dem Erleben dieses Buches mitnehmen. Egal, wo wir sind, gleichgültig zu welchem Zeitpunkt, an welchem Ort, wir sollten immer, auch hier auf der Erde, wie eben auch drüben im Jenseits, die Sinne geschärft halten, um zu sehen, ob und wenn jemand Hilfe braucht, dass wir da sind und dass wir helfen. Und wenn es nur im Beantworten der Fragen ist oder selber Fragen zu stellen oder einfach da zu sein, zuzuhören, den anderen mal aussprechen lassen. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Wir lesen jetzt weiter. Franchezzo ist ja unterwegs mit einem befreundeten Jenseitigen, Treufreund. Und die beiden sind in verschiedene Ebenen geschickt worden, um Erfahrungen zu machen. Also gerade auch Franchezzo braucht Erfahrungen zur Weiterentwicklung seiner Seele. Vor unserem Auge entrollte sich in wellenförmigen Linien eine weit ausgedehnte Ebene, auf der große Massen dunkler Geister marschierten. Auf Treufreunds Rat hin bestiegen wir eine kleine Anhöhe, um von hier aus diese Bewegungen zu verfolgen. Wir werden jetzt, sagte Treufreund, Zeugen einer jener Schlachten sein, ausgefochten von den feindlichen Streitkräften solcher dunkler Geister, die an Krieg, Plünderungen und Blutvergießen ihre Freude hatten. Hier in der Dunkelheit, welche die Folge ihrer Grausamkeit und Ehrsucht auf Erden ist, üben sie die Tätigkeit weiter aus, indem sie um die Vorherrschaft in den Reichen der Hölle miteinander kämpfen. Schau, wie sie ihre Kräfte zu einem Angriff auf die anderen sammeln und beobachte die Geschicklichkeit ihrer Heeresbewegungen. Die mächtigen Geister von Männern, die auf Erden Heere führten, lenken hier die unglücklichen Wesen, welche ihrem Zauber nicht widerstehen können. So zwingen sie die weniger starken Geister, unter ihren Fahnen zu kämpfen, ob sie wollen oder nicht. Du wirst bemerken, dass diese mächtigen Feldherren in einem schlimmeren als nur tödlichen Kampfe liegen, denn kein Tod kann den Streit beenden. Sie erneuern den Kampf immer wieder, sodass er bis in alle Ewigkeit zu dauern scheint. Oder bis der eine oder andere Führer schließlich Überdruss empfindet und nach einem höheren Triumph der Seele verlangt als der, welcher über diese armen Wesen in Schlachten zu gewinnen ist, wo der Sieg nur ein neues Recht verleiht, den Besiegten zu quälen und zu unterdrücken. Dieselben Triebe und Gaben, die jetzt in Ehrgeiz und in Verlangen nach Grausamkeit und Herrschaft als einziges Ziel ausgeartet sind, werden geläutert diese Geister zu mächtigen Helfern machen, wo sie jetzt Zerstörer sind. Dieselben Willenskräfte werden dann den Fortschritt im gleichen Maße beschleunigen, wie sie ihn jetzt verzögern. Wann dieser Fortschritt stattfinden wird, hängt für jeden ab, vom Erwachen der schlummernden Liebe zur Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Wenn auch diese Keime des Höheren zwischen der Masse von Bösen, das sie belastet, verborgen liegen, so wird doch für jeden eine Zeit kommen, wo die höhere Natur erwacht und diese ausgestreuten Keime des Guten zum Treiben bringt. Die Folge davon ist Reue, sowie eine reichliche Ernte von Streben nach guten Werken. Wir überschauten die weite Ebene und bemerkten jetzt, dass die beiden gewaltigen Geisterheere aufmarschiert waren und sich in Schlachtordnung gegenüberstanden. Hier und dort nahmen wir starke Geister wahr, von denen jeder seine Schar oder Abteilung wie bei einer irdischen Armee anführte. Auf dem Flügel der feindlichen Kräfte befanden sich zwei majestätische Wesen, die als Vorbilder zu Luzifer hätten dienen können, so stark war der Eindruck von Macht und hoher Intelligenz, den sie auf mich machten. Jeder von ihnen war schön und stattlich in Bezug auf Gesicht und Gestalt. Von königlicher Majestät selbst bei der Entwürdigung, die ihnen in der Hölle widerfahren. Aber es war die Schönheit eines wilden Tigers, der seinem Feinde auflauert, um ihn in Stücke zu reißen. Dunkel und abstoßend waren ihre Mienen, grausam wild ihre glühenden Augen, und ein falsches Lächeln ließ scharfe Zähne wie die von Raubtieren erkennen. Die List der Schlange war in ihrem Blick und die Gier des Geiers in ihrem Lächeln. Beide fuhren in ihren Streitwagen, gezogen von den Geistern herabgekommener Menschen, die sie wie Lasttiere vorwärts trieben und die im Gemenge wie das Vieh niedergetreten wurden. Wilde Musikweisen, die sich wie das Wehgeschrei verdammter Seelen und das Brausen eines gewaltigen Orkans anhörten, erschallten auf beiden Seiten der versammelten Heere. Auf einmal rückten sie vor und fielen übereinander her, indem sie durch die Luft sausten oder sich am Boden entlang bewegten, stoßend, drängend und trampelnd wie eine Herde wilder Tiere. Wo sie kamen und gingen, erfüllten ihre Flüche als grimmiges Geschrei die Luft und machten die Hölle noch scheußlicher, als sie schon war. Sie unternahmen Angriffe und Gegenangriffe, machten Märsche und Gegenmärsche, diese geistigen Armeen des Todes, wie sie es in den Schlachten des Erdenlebens getan hatten. Sie kämpften wie Dämonen, nicht wie Menschen, denn sie hatten keine anderen Waffen als die der wilden Tiere, Zähne und Klauen. Ist schon eine Schlacht mit irdischen Waffen entsetzlich? So war dies hier doppelt der Fall, wo man wie Wolf und Tiger kämpfte, während die beiden mächtigen Führer die Massen vorwärts drängten und sich an ihre Spitze stellten, wenn im Verlauf des Kampfes die eine oder andere Seite zurückgeworfen wurde. Diese beiden dunklen, königlichen Geister ragten aus allen hervor. Jeder auf die Vernichtung des anderen bedacht, erhoben sie sich über die fechtenden Massen und hefteten den Blick in tödlichstem Hass aufeinander. Mit ihren dunklen Gewändern, die sich wie Flügel hinter ihnen ausspannten, durch die Luft fliegend, rangen und stritten sie heiß um die Herrschaft. Es war, als ob zwei Adler in den Lüften miteinander kämpften, während unter ihnen eine Menge Aaskrähen sich um Würmer stritten. Ich wandte mich von den Krähen ab, um die Adler zu beobachten, wie sie mit keinen anderen Waffen als ihren Händen und ihrem mächtigen Willen, gleich wilden Tieren, im Gehölz miteinander kämpften. Sie stießen keinen Laut aus, sondern fassten sich mit tödlichem Griff, damit keiner sich erhole, und zerrten sich in der Luft hin und her, bald war der eine, bald der andere oben. Ihre grimmigen Blicke kreuzten sich wie feurige Pfeile. Mit ihrem heißen Atem versengten sie sich gegenseitig das Gesicht. Mit ihren Fingern packten sie sich an der Kehle und jeder suchte seinen Gegner mit den Zähnen zu fassen. Auf und ab wandten sie sich, sodass es ein Todeskampf für beide zu sein schien. Schließlich begann einer schwach zu werden. Der andere kam oben auf und trug ihn zu Boden, um ihn über einen steilen Abhang hinab in eine der Felsspalten zu stürzen, die das Schlachtfeld umsäumten. Es war eine finstere und grauenvolle Kluft, in die er den Besiegten zu stoßen beabsichtigte, um ihn gefangen zu halten. Der Unterlegene wollte aber nicht nachgeben und hing sich mit aller Gewalt an den anderen, um ihn, wenn möglich, mit sich herabzureißen. Jedoch vergebens, seine Kräfte verließen ihn. Als sie die schwarze Spalte erreichten, sah ich, wie der Oberste sich durch eine mächtige Anstrengung freimachte und den anderen von sich hinweg in die schreckliche Tiefe hinabschleuderte. Mit Schaudern wandte ich mich ab und bemerkte, dass der Kampf nicht minder grimmig auf der Ebene gewüstet hatte. Jene Geisterheere hatten heiß gefochten und die Armee des siegreichen Feldherrn hatte die Streitkräfte des Besiegten zurückgeschlagen, bis sie gezwungen und nach allen Richtungen hin zerstreut waren. Ihre kampfunfähigen Kameraden hatten sie auf dem Felde liegen lassen, während die Sieger ihre Gefangenen mit sich nahmen. Welches Schicksal dieser harrte, konnte ich nur allzu leicht erraten. Von Ekel und Abscheu über die Rohheiten erfüllt, hätte ich den Ort gerne verlassen. Aber Treufreund klopfte mir auf die Schulter und sagte: »Nun ist die Zeit für unser Werk gekommen, mein Freund. Lass uns dort hinabsteigen und sehen, ob niemand da ist, dem wir helfen können. Unter den Besiegten werden wir solche finden, die den Krieg und seine Schrecken ebenso verabscheuen wie du und die über unsere Hilfe sehr erfreut sein dürften.« So stiegen wir dann hinab. Die Ebene glich einem Schlachtfelde nach Anbruch der Nacht, auf dem nur die Verwundeten und Toten zurückblieben. Alle anderen Geister waren auf und davon, wie eine Schar böser Vögel, welche nach frischem Aas suchen. Ich stand jetzt zwischen einer Menge sich krümmender und klagender Wesen und wusste nicht, wo ich mit meiner Hilfe beginnen sollte. Es waren der Hilfsbedürftigen so viele. Es war tausendmal schlimmer als auf einem Schlachtfelde der Erde. Dort gab es wenigstens Friede und Todesschlaf, um die Qual zu lindern und Hoffnung auf Hilfe für die, welche noch lebten. Hier jedoch, in dieser grauenvollen Hölle, schien es keine Hoffnung, keinen Tod zu geben, der die Leidenden erlöste, keinen Morgen, der nach der Nacht des Elends heraufdämmern konnte. Wenn sie sich erholten, würde dieses schreckliche Leben nicht von neuem beginnen und stets von diesen grimmigen Bestien von Menschen umgeben sein. Ich beugte mich nieder und versuchte, das Haupt eines Unglücklichen zu heben, der wehklagend zu meinen Füßen lag. Sein geistiger Körper schien zu einer formlosen Masse zermalmt. Als ich dies tat, ertönte die geheimnisvolle Stimme an mein Ohr. »Auch in der Hölle ist Hoffnung vorhanden. Wozu wärst du denn sonst hier? Die dunkelste Stunde ist immer die vor der Dämmerung. Für diese Besiegten und Gefallenen ist nun die Stunde der Verwandlung gekommen. Der Wunsch nach besseren Zuständen, das Zurückschaudern vor dem Bösen ihrer Umgebung, hat sie im Vollbringen von Übeltaten der Hölle und ihrer Bewohner schwach gemacht. Er ließ sie zögern, mit der unbarmherzigen Kraft jener anderen herzlosen Wesen vorzugehen. So wurden sie niedergerungen und besiegt. Aber ihre Ohnmacht wird ihnen die Pforten zu einem besseren Zustande öffnen. Klage nicht um sie, sondern suche Leiden zu mildern, damit sie in den Todesschlaf dieser Sphäre versinken und in der nächsthöheren Sphäre zu neuem Leben erwachen. Und was, fragte ich, soll mit jenem mächtigen, jenseitigen Geist geschehen, der in die dunkle Kluft hinabgestoßen wurde? Auch ihm wird zur rechten Zeit Beistand geleistet werden, doch jetzt ist seine Seele noch nicht reif zur Hilfe. Bis dahin ist jede Bemühung nutzlos. Die Stimme verstummte. Treufreund zeigte mir, wie ich die Müden in Schlaf versetzen solle und wies auf zahlreiche Lichtpunkte hin, die auf einem Felde der Qual gleich Sternen sichtbar geworden waren. Sie rührten von unseren Ordensbrüdern her, die, gleich uns, auf ihrem Weg der Liebe und Barmherzigkeit sich hierher gezogen fühlten. Kurze Zeit, nachdem die sich wälzenden, wehklagenden Geister in Bewusstlosigkeit versunken waren, hatte ich ein Gesicht, das seltsam und wundervoll war. Über jeder stillen Gestalt erhob sich schwebend ein schwacher, nebeliger Dunst, wie ich es einst bei einem Geiste beobachtet hatte, den wir gerettet hatten. Allmählich wurden diese Dünste dichter und nahmen die Gestalt seiner erlösten Seele an. Dann wurden diese von Scharen ätherischer Geister, die sich zu unseren Häupten versammelt harren, hinweggetragen, bis endlich der Letzte gegangen und das Werk vollendet war. Jene Brüder der Hoffnung, die gleich mir den verwundeten Geistern Beistand geleistet hatten, gehörten alle zur selben Abteilung wie ich. Die kleinen Sternenlichter, die wir alle bei uns führten, leuchteten in der Tat wie Symbole der Hoffnung in der Finsternis. Treufreund und ich schlossen uns den anderen an und tauschten Begrüßungen und Glückwünsche aus, wie Soldaten, die nach einem erfolgreichen Feldzuge nach Hause zurückkehren. Bevor wir den Feuerring, der dieses Reich umschloss, wieder durchschritten, führte uns der Leiter unserer Truppe auf einen hohen Berg. Hier konnten wir alle Städte, Ebenen und Gebirge des Landes der Finsternis überblicken, die ein jeder von uns auf seiner Wanderschaft berührt hatte. Vom Gipfel des Berges aus vermochten wir das gewaltige Panorama der Hölle vor unseren Füßen zu betrachten. Dann richtete unser Führer folgende feierliche Worte an uns. Dieses Land, auf das wir jetzt herabschauen, ist nur ein verschwindend kleiner Teil der großen Sphäre, welche die Menschen mit Hölle zu bezeichnen pflegen. Es gibt auch über uns noch dunkle Sphären, wo eine Seele tief zu sinken vermag in schreckliche Verbrechen und Leiden. Die große Zone dunkler Materie, aus welcher diese niedrigste aller Erdsphären gebildet ist, erstreckt sich viele Millionen Meilen um uns her. Sie birgt in ihrem Bereiche alle jene sündhaften Seelen, die ihr materielles Leben auf der Erde verbracht haben. Ihr Dasein geht zurück bis in die entferntesten Zeitalter, wo der Planet Erde die ersten selbstbewussten Leben heranreifen ließ, deren Bestimmung es war, durch Leiden sich zu erlösen, bis sie sich von allen Schlacken ihrer niederen Natur gereinigt haben würden. Die ungeheure Zahl von Seelen ist gleich den Sternen am Himmel und dem Sande am Meer. Denn jeder Mensch baut sich seine Wohnung auf den höheren oder tieferen Ebenen selbst. So werden diese großen Sphären bevölkert und es bilden sich ihre mannigfaltigen Wohnorte heran. Weit über das Fassungsvermögen eines Sterblichen hinaus ist die Mannigfaltigkeit der Myriaden von Orten in den Sphären, da jeder das individuelle Gepräge des Geistes trägt, durch dessen Lebenstätigkeit er entstanden ist. Wie unter den zahllosen Geschöpfen der Erde nicht zwei Gesichter, nicht zwei Seelen sich völlig gleichen, so stimmen auch hier in dieser jenseitigen Welt keine zwei Plätze überein. Jeder Ort, ja selbst jede Sphäre, ist die besondere Schöpfung verschiedener Klassen von Seelen. Und da verwandte Seelen sich in der geistigen Welt, also in der jenseitigen Welt, zueinander hingezogen fühlen, wird jeder Platz der besonderen Eigenart seiner Bewohner entsprechen. Wenn ihr daher eine Beschreibung von einer Sphäre gebt, so könnt ihr natürlich nur erzählen, was ihr gesehen habt und könnt nur jene Orte schildern, von denen ihr angezogen wurdet. Ein anderer Geist, der einen anderen Teil derselben Sphäre gesehen hat, wird diese möglicherweise so ganz anders beschreiben. dass die Menschen, die alle Dinge nach ihrem eigenen Maßstab von Wahrscheinlichkeit messen, behaupten werden, dass ihr beide Unrecht haben müsst, da ihr in der Schilderung so weit auseinandergeht. Sie vergessen, dass Rom nicht Mailand, Genua oder Venedig ist. Und doch liegen alle diese Städte in Italien. Alle werden gewisse charakteristische Eigentümlichkeiten, aber auch übereinstimmende nationale Züge haben. Um noch drastischere Beispiele anzuführen, New York und Konstantinopel sind beide Städte auf dem Planeten Erde. Doch besteht zwischen ihnen und ihrer Bevölkerung ein so großer Unterschied, dass wir nicht mehr nach gemeinsamen nationalen Eigentümlichkeiten suchen können. Beide sind zwar von der menschlichen Rasse bewohnt, ihrem Äußeren nach sowie in Gewohnheiten und Sitten aber grundverschieden. Auf euren Wanderungen zu allen den unglücklichen Wesen, die ihr in dem Sumpf ihrer Sünden kriechend fandet, werdet ihr die unzerstörbaren Keime menschlicher Seelen beobachtet haben. Solange auch die Prüfung einer Seele dauern mag und sie die Stunde ihrer Erlösung durch Verkehrung ihrer Kräfte verzögern kann. Allen ist dennoch das ihnen angeborene Recht der Hoffnung zuteil geworden. Für jede Seele wird schließlich die Stunde des Erwachens kommen. Selbst jene, die zu tiefsten Tiefen herabgesunken sind, werden sich erheben und sich wieder zu jener Höhe emporschwingen, von der sie einst ausgegangen waren. Bitter und schrecklich ist die Schuld, welche die sündige Seele für ihre wilden Ausschweifungen bezahlen muss. Aber einmal bezahlt, ist diese beglichen, für immer. Es gibt keinen unerbittlichen Gläubiger, der zu dem reuigen Verschwender sagen kann, gehe hin, dein Schicksal ist besiegelt und die Stunde der Erlösung ist verpasst. O Brüder der Hoffnung, kann der Mensch in seiner Kleinheit die Allgüte Gottes je ermessen? Kann der Mensch der Gnade des Allliebenden eine Grenze setzen? Und behaupten, sie werde einem gramgebeugten Sünder verweigert, wie groß dessen Schuld auch sei. Gottes Stimme spricht zu uns in jedem Grashalm, der sich entfaltet, in jedem Lichtstrahl, der uns trifft. Wie groß ist die Güte und Barmherzigkeit unseres Gottes. Seine Stimme ertönt durch seine Engel und dienenden Geister allen, die bereuen und um Vergebung flehen. Sie verkündet, dass Gnade und Verzeihung stets voll und ganz allen gewährt wird, die sie ernstlich suchen und getreulich streben, sie zu verdienen. Selbst jenseits des Grabes, ja, noch innerhalb der Hölle, gibt es Barmherzigkeit und Verzeihung, Hoffnung und Liebe für alle. Kein Atom der unsterblichen Seelenessenz, die dem Menschen eingehaucht zu einer bewussten, lebendigen Individualität herangewachsen ist, geht jemals wieder verloren. Diejenigen, welche anderes lehren, ich hätte fast gesagt, sagen das Falsche. Sie verschließen sich damit dem Menschen die Tür der Hoffnung und machen seine irrende Seele umso mehr zweifeln, je hoffnungsloser sie ist. Denn sie glaubt dann, dass der Tod das Endsiegel für ihr Schicksal ist. Ich wünsche, dass ihr auf den Erdenplan überall die Wahrheit verkündigt, die ihr auf euren Wanderungen erkannt habt. Seid auch darauf bedacht, dass alle das Gefühl der Hoffnung haben und einsehen, wie notwendig es ist, auf den rechten Weg zu achten, solange es noch Zeit ist. Viel leichter ist es für den Menschen, seine Übeltaten noch auf Erden wieder gut zu machen, als wenn er damit wartet, bis der Tod eine Schranke zwischen ihm und denen gesetzt hat, mit welchen er sich versöhnen möchte. Alles, was ihr in jenen Höllen gesehen habt, war die Frucht von der Menschen schlechtem Lebenswandel, die Frucht der Werke ihrer eigenen Vergangenheit auf Erden. Nichts war da vorhanden, das einer Schöpfung der wahren Seelennatur entsprochen hätte. So schrecklich euch auch die dunklen Gefängnisse erschienen, so tief erschüttert ihr auch beim Anblick dieser unglücklichen Geister gewesen seid. Stets müsst ihr euch erinnern, dass sie sich zu dem, was sie sind, selbst gemacht haben. Gott hat keines Gramms Gewicht der Bürde irgendeines Menschen zugefügt. So muss es Aufgabe eines jeden sein, das wieder gut zu machen, was er zerstört hat, das wieder zu läutern, was er in den Staub getreten hat. Dann werden diese verkommenen Gestalten samt ihrer schrecklichen Umgebung mit glücklicheren Verhältnissen, reineren Körpern und friedlicheren Behausungen vertauscht werden. Wenn endlich im Laufe der Zeit das Gute auf Erden alles Böse überwunden haben wird, werden diese traurigen Gegenden und Plätze hinweggefegt werden, wie der Meeresschaum durch die Wellen der ansteigenden Flut. Klare Wasser des Lebens werden sich über diese Orte ergießen und sie reinigen, bis jene schwarzen Berge, die schwere Atmosphäre und die schmutzigen Wohnplätze im läuternden Feuer der Reue aufgehen. Nichts ist für immer verloren. Jene Atome, die euer Körper heute anzieht, werden morgen wieder abgestoßen und gehen weiter, um andere Formen zu bilden. Die Ausströmungen der geistigen Natur des Menschen bilden jetzt in den Erdsphären Formen. Wenn aber später kein genügend grober Magnetismus mehr vorhanden sein wird, um jene groben Partikelchen zusammenzuhalten, aus denen die niederen Erdsphären bestehen, dann werden diese Atome von der Gefolgschaft der materiellen und geistigen Erde entbunden. Sie schweben dann frei im Äther, bis sie zu einem anderen Planeten hingezogen werden, dessen Sphären ihren Eigenschaften verwandt sind und dessen geistige Bewohner sich auf einer gleichartig dichten Ebene befinden. So bildeten eben diese Berge und dieses Land hier in der Vergangenheit die niederen Sphären anderer Planeten, die jetzt schon zu hoch entwickelt sind, um sie noch anzuziehen. Wenn unsere Erde aufgehört hat, sie festzuhalten, werden sie abgestoßen, um die Sphären eines anderen Planeten zu bilden. So sind auch unsere höheren Sphären aus mehr ätherisierter, aber immer noch stofflicher Materie gebildet, die den Sphären vorgeschrittener Planeten entstammt. Ihre Atome werden einst auch unsere Erde verlassen, um von einem Nachfolger wiederum aufgesogen zu werden. Nichts geht verloren. Nichts ist wirklich neu. Die Dinge sind nur neue Kombinationen von dem, was bereits bestand und seinem Wesen nach ewig ist. Welch letzte Höhe der Entwicklung wir erreichen werden? Niemand kann es wissen, da es für unsere Erkenntnis und unseren Fortschritt keine Grenzen gibt. Wir müssen selbst die andauerndsten Prüfungen des Erdenlebens in diesen dunklen Sphären als Stufen betrachten, auf denen wir schließlich zum Throne der Himmel hinansteigen. Was wir sehen und begreifen können, ist die allzeit gegenwärtige Wahrheit, dass die Hoffnung ewig und ein Fortschritt stets möglich ist, selbst für die niedrigste und verkommenste Seele. Diese große Wahrheit sollt ihr allen Menschen predigen, wenn ihr zu den Erdsphären und eurer Arbeit daselbst zurückkehrt. Und wie man auch geholfen hat, so legen euch wiederum Dankbarkeit und Liebe die Verpflichtung auf, anderen Beistand zu leisten. Lasst uns jetzt diesem dunklen Lande Lebewohl sagen, nicht in Trauer über seine Trostlosigkeit und Sünden, sondern in vertrauensvoller Hoffnung und im ernsten Gebet für die Zukunft aller, die sich noch in den Fesseln des Leidens und der Sünde befinden. Nachdem unser großer Führer seine Ansprache geschlossen hatte, warfen wir noch einen letzten Blick auf das dunkle Land. Vom Berge herabsteigend durchschritten wir noch einmal den Feuerring, dessen Partikel wie zuvor durch unseren Willen zur Seite getrieben wurden, sodass wir in voller Sicherheit hindurch konnten. Hiermit waren meine Wanderungen in den Reichen der Hölle beendet. Ja, ihr Lieben, und das nächste Kapitel ist auch der letzte Teil des Buches. Die Überschrift dieses dritten Teils heißt »Durch die goldenen Pforten«. Und da lesen wir kommenden Montag weiter. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.